Herr, lehre mich, was ich sagen soll. Und lehre uns das, was wir heute hören müssen. Zu deiner Ehre und zu unserer Freude. Amen. Stell dir vor, Sebastian Kurz läuft durch diese Tür herein in unseren Gottesdienstsaal, nimmt Platz, wartet, bis der Gottesdienst beginnt und kommt dann beim offenen Mikrofon nach vor und gibt Zeugnis vor der Gemeinde, dass er zum Glauben gekommen ist. Das wäre mal spektakulär, oder? Oder stell dir vor, Donald Trump kommt durch die Tür herein, setzt sich in unseren Gottesdienst, wartet, bis die Zeit des offenen Mikrofons anbricht, kommt dann vor und gibt Zeugnis darüber, dass er zum Glauben gekommen ist. Das wäre vielleicht die noch größere Sensation. Das wäre mal eine Sensation, oder? Wenn so eine richtig große Persönlichkeit vor der Öffentlichkeit bekannt geben würde, dass sie zum Glauben an den lebendigen Gott gekommen ist. Das wäre Sensation. Stell dir vor, der mächtigste König, den es je gegeben hat, würde hereinspazieren, hier Platz nehmen und beim offenen Mikrofon nach vorkommen und Zeugnis geben darüber, dass er zum Glauben an den allmächtigen Gott gekommen ist. Das ist in etwa, was passiert in Daniel 4. Das passiert in Daniel 4, wo der mächtigste König, König Nebukadnezar, von dem wir gehört haben, dass er wie ein Baum, der bis an den Himmel reicht und bis an die Enden der Erde zu sehen ist, so mächtig, so majestätisch, zum Glauben kommt an Gott. Nebukadnezar, der mächtigste König der Welt, gibt Zeugnis vor der ganzen Welt hier in Daniel 4, beziehungsweise es beginnt in Daniel 3, 31. Der König Nebukadnezar wünscht allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnen, euer Friede nehme zu. Und es hat mir gefallen. Ich freue mich darüber. Und ich will unbedingt in Freude die Zeichen und Wunder verkündigen, die der höchste Gott an mir getan hat. Daniel 4 ist ein persönliches Zeugnis vom mächtigsten König, den diese Welt gesehen hat. Und das ist spektakulär. Und der Nebukadnezar tut das, was er in Kapitel 3 schon lange hätte tun sollen. Nämlich Gott die Ehre zu geben für sein Königreich. Und hier tut er es endlich, am Ende von Kapitel 3, beziehungsweise in Kapitel 4, aber nicht, weil er aus Kapitel 3 gelernt hätte. Ihr könnt euch erinnern an die Begebenheit mit dem Feuerofen und Daniels Freunden. Das ist nicht, warum Nebukadnezar plötzlich so eine andere Einstellung Gott gegenüber hat. Etwas anderes musste geschehen. Dass er Vers 33 sagen kann, wie groß sind seine Zeichen, wie gewaltig seine Wunder. Er meint nicht das Wunder mit dem Feuerofen dort. Sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft währt von Geschlecht zu Geschlecht. Es musste noch etwas anderes passieren, bevor Nebukadnezar bei dieser Schlussfolgerung landen würde. Und das ist die Erzählung von Kapitel 4. Nebukadnezar erzählt hier aus der eigenen Sicht in der ersten Person über Gottes erlebte Gnade in seinem Leben. Und zwar, wie er Gottes Warnung und Gottes Zurechtweisung erlebt. Nebukadnezar erzählt hier ganz persönlich von seiner Begegnung mit dem lebendigen Gott. Wenn Gott an seine Tür klopft, dann sehen wir, ist das im ersten Moment keine angenehme Sache, was wir gelesen haben, oder? Gott klopft persönlich an die Tür im Leben Nebukadnezars. Und diese Begegnung ist keine erfreuliche Begegnung für den Nebukadnezar zuerst. Aber wir werden sehen, dass diese Begegnung, obwohl unangenehm, trotzdem Gottes gnädige Zuwendung an diesen Mann ist. In diesem Kapitel. Und so ist es, wenn Gott an unsere Tür klopft, die wir ihm die Tür vor der Nase zugeschlagen haben, das wird nicht angenehm sein im ersten Moment. Aber es ist immer zu unserem Wohl. Ich habe zwei Punkte heute Morgen durch diesen Text. Erstens, Nebukadnezar erlebt Gottes Gnade in seiner Warnung. Das sind die Verse 1 bis 24. Das ist der Traum, den Nebukadnezar hat und die Erklärung. Und Punkt 2 ist, Nebukadnezar erlebt Gottes Gnade in seiner Zurechtweisung. Das sind dann die Geschehnisse ab Vers 25, die Nebukadnezar erlebt. Er erlebt Unangenehmes, aber gnädiges Zuwenden von Gott. Punkt 1. Nebukadnezar erlebt Gottes Gnade in seiner Warnung. Und wir sehen in Vers 1, dass Nebukadnezar ein Mann ist, der wirklich alles hat. Alles. Ich, Nebukadnezar, lebte sorglos in meinem Haus und glücklich in meinem Palast. Dieser Mann hatte alles. Er war sorglos, er war glücklich. Seine größten Projekte lagen hinter ihm. Er hatte alles erreicht, was er erreichen wollte. Aber eines hat ihm gefehlt. Und zwar die Erkenntnis Gottes. Und man wundert sich vielleicht, wenn man Kapitel 1, 2 und 3 durchliest, dass Nebukadnezar einfach nicht erkennen will, wer Gott ist. In Kapitel 1 erlebt er, dass Gott allein Weisheit gibt. In der Weisheit, die er Daniel und seinen Freunden gibt. In Kapitel 2 erlebt er, dass Gott einzig und allein ein Reich hat, das ewig Bestand hat. In Kapitel 3 fragt er sich, wer ist der Gott, der euch, die Freunde Daniels, aus meiner Hand entreißen kann? Und erlebt Gott, den mächtigen Gott, der es vollbringt. Und immer noch ist Nebukadnezar keinen Schritt weiter in seiner Gotteserkenntnis und in seiner Gottesfurcht. Und der mächtigste König der ganzen Erde ist auf dem Weg in den sicheren Untergang, weil er Gott nicht die Ehre gibt. Und Gott in seiner Gnade redet erneut. Er hätte Nebukadnezar schon lange fertig machen können. Aber er redet erneut in einem beunruhigenden Traum. Es ist Gottes Weckruf im Leben Nebukadnezars. Und Nebukadnezar hat einen Traum, holt die Zeichendeuter. Und wohl hat er Daniel und seinen Gott schon wieder vergessen, weil er holt zuerst doch die Zeichendeuter, die Chaldäer, die Wahrsager. Und wir stehen am selben Punkt wie in Kapitel 2. Sie können es nicht deuten. Er erinnert sich an Daniel oder er lässt Daniel kommen. Belshazzar, nach dem Namen meines Gottes, sagt er. Keinen Schritt weiter. Belshazzar, nach dem Namen meines Gottes, in dem der Geist der heiligen Götter ist. Wir sehen, Nebukadnezar ist keinen Schritt weiter geistlich und erzählt Daniel den Traum und sagt, ich schaute und siehe, es stand ein Baum mitten auf der Erde. Seine Höhe war gewaltig, der Baum war groß und stark und seine Wipfel reichten bis an den Himmel. Er hatte erreicht, was Babel erreichen wollte, einen Turm bis an den Himmel. Und er war bis ans ganze Ende der Erde zu sehen. Sein Laub war schön, seine Frucht reichlich, seine Nahrung für alle fand sich an ihm. Unter ihm suchten die Tiere des Feldes Schatten und die Vögel des Himmels wohnten in seinen Zweigen und von ihm nährte sich alles Fleisch. Gewaltig, dieser Mann, gewaltig. Ein Baum, dessen Wipfel bis an den Himmel reicht, der bis an die Enden der Erde gesehen wird, der Nahrung gibt für alle. Das klingt fast wie ein Baum Edens, oder? Den Gott gepflanzt hat, um Nahrung zu geben, allem Fleisch. Ein Baum Edens, dieser Baum bist du, o König, der du so groß und stark geworden bist und dessen Majestät so groß ist, dass sie bis zum Himmel reicht und deine Herrschaft bis ans Ende der Erde. Dieser Baum bist du, o König Nebukadnezar. Ziemlich beeindruckend, wie Nebukadnezar hier in diesem Traum beschrieben wird, oder? Was für ein wunderbares Bild für einen König, unter dessen Zweigen sich das Leben schart und nährt, an dessen Früchten sich das Leben labt. Gott hatte gesagt, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bilde Gottes schuf er ihn. So sollte menschliche Herrschaft aussehen. Und es erinnert uns an Gottes Absicht, als er den Menschen schuf, ihn als Herrscher über die Erde zu stellen, gottähnlich, zum Segen der ganzen Erde. Dieser Baum bist du, Nebukadnezar. Dieser Baum wärst du. Das ist, was König Nebukadnezar hätte sein sollen. Gottes Repräsentant auf der Erde zum Wohl der Schöpfung als Ebenbild Gottes. Das ist die Berufung der Menschheit. Deine Berufung. Nebukadnezar hatte Macht und die Majestät bekommen, aber er nutzte sie nicht zur Ehre Gottes, sondern zu seiner eigenen. Und das Ergebnis war ein Terrorregime, in dem Menschen durchs Feuer gehen mussten und in dem Menschen gezwungen wurden, falsche Götter anzubeten. Und der Wacht im Himmel ließ seinen Wächter herabsteigen. Und siehe, ein heiliger Wächter stieg vom Himmel herab und er rief mit gewaltiger Stimme und sprach: Haut den Baum um und schlagt seine Äste ab, streift sein Laub ab und zerstreut seine Früchte. Die Tiere unter ihm sollen wegfliehen und die Vögel von seinen Zweigen. Dieser Baum bist du, Nebukadnezar. Dieser Baum muss fallen. Dieser Baum hat keinen Platz in Gottes Garten. Dieser Baum hat keinen Platz in Gottes Reich. Die Bibel ist ein Buch voller Bäume. Ganz am Anfang in Genesis 1, 2, ganz am Ende in der Offenbarung und mittendrin sehen wir das Bild des Baumes immer wieder hervorkommen. Psalm 1: Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Nebukadnezar hätte sein können, was Gott uns Menschen sein lassen möchte für diese Welt. Ein Baum, der gepflanzt ist an Wasserbächen und seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Aber Nebukadnezar gab Gott nicht die Ehre. Dieser Baum muss fallen. Es ist schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Das sind ebenso klare Töne, diesmal aus dem Neuen Testament. Als nämlich Johannes der Täufer kam und sein Volk darauf vorbereiten wollte, dass der eine kommt, ist seine Predigt gewesen: Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt. Und jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen. Und sieh, die Tatsache der Bibel ist folgende: dass nicht nur Nebukadnezar keine Chance hatte, dieser Baum zu sein, sondern keiner von uns Menschen. Wer ist der Mann in Psalm 1? Bin ich es oder bist du es etwa? Wer ist der Baum, der zu seiner Zeit immer Früchte bringt? gepflanzt an Wasserbächen, dessen Blätter nie verwelken und der immer tut, was wohlgefällt in Gottes Augen. Wer ist dieser Baum? Daniel ist sehr betroffen von diesem Traum. Sehr betroffen. In Vers 16 heißt es, Daniel blieb eine ganze Weile starr und seine Gedanken erschreckten ihn. Und wir sehen hier fast so etwas wie eine, ist das der Anfang einer Freundschaft zwischen Nebukadnezar und Daniel? Eine gewisse Vertrautheit, der König ergreift das Wort und sagt, Belshazzar, Belshazzar, sei nicht ängstlich, mir den Traum zu sagen. Wir können reden. Du kannst ehrlich sein. Und Belshazzar gibt seinen Gefühlen über diesen Traum freien Lauf und sagt, Herr, ich wünschte mir, dass dieser Traum deinen Hassern gelte, deinen Feinden. Und Daniel ist bestürzt, diese Botschaft weitergeben zu müssen an Nebukadnezar. Aber er muss. Und diese Botschaft in aller Deutlichkeit zeigt Nebukadnezar, dass er fallen muss, weil er Gott nicht die Ehre gibt, so wie es der Mensch tun sollte. Aber Gott wartet mit seinem Gericht. Ein Wurzelstock bleibt erhalten. Gott zeigt hier Gnade. Aber es ist eine harte Lektion, die Nebukadnezar lernen muss. Man wird dich von den Menschen ausstoßen, bei den Tieren des Feldes wirst du dich aufhalten. Man wird dich mit Gras füttern wie die Ochsen und dich vom Tau des Himmels benetzen lassen. Und es werden 7 Zeiten über dir vergehen, bis du erkennst, das ist, was Nebukadnezar braucht, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es gibt, wem er will. Was Mr. Trump, Mr. Kurz, Mr. Porn und jeder von uns wissen muss, ist, dass wir nicht Herr über unser eigenes Leben sind, sondern dass wir gepflanzt wurden zu einem bestimmten Zweck und dass der Baum, der diesem Zweck nicht gerecht wird, abgehauen wird. Und Gott zeigt hier Nebukadnezar noch einmal Geduld. Und Daniel erkennt das und ruft zur Umkehr. Er sagt in Vers 24, darum, o König, lass dir meinen Rat gefallen, brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mit deinen Missetaten durch Barmherzigkeit, wenn dein Wohlergehen dauerhaft sein soll. Nebukadnezar erhält Gottes Gnade durch die Warnung, aber Nebukadnezar will nicht hören. Gott gibt ihm 12 Monate Zeit. 12 Monate nach einem solchen Traum, um zu reagieren. Und Nebukadnezar reagiert nicht. Und Gott schlägt ihn mit seiner Zurechtweisung, aber auch hier ist es Gottes Gnade. Nicht zur Zerstörung, sondern zur Erkenntnis. 12 Monate später spaziert Nebukadnezar auf seinem Palastdach. Alle Träume sind vergessen. Und er sagt, ist das nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe zur königlichen Residenz mit meiner gewaltigen Macht und zur Ehre meiner Majestät? Und er hat das Wort noch nicht ausgesprochen. Da klängt eine Stimme vom Himmel herab. Dir wird gesagt, König Nebukadnezar, das Königreich ist von dir genommen. Und er wird verstoßen, frisst Gras wie die Ochsen, hat Haar wie Adlerfedern und Nägel wie Vogelkrallen und wird 7 Zeiten lang gedemütigt wie ein Tier. Aber er wird auch bewahrt. Sein Königtum wird nicht von ihm genommen dauerhaft. Der Wurzelstock wird in Eisen gelegt, bewahrt. Gott bewahrt das Königreich Nebukadnezars und er bewahrt Nebukadnezar. Aber diese Zeit nimmt sich Gott, um zu zeigen, wer Nebukadnezar wirklich ist. Gott zeigt Nebukadnezar, was übrig bleibt. Im Menschen ohne Gott. Nimm alle Ebenbildlichkeit aus dem Menschen heraus. Und das ist, was übrig bleibt. Ein tierisches Herz. Einer, der wie Ochsen Gras frisst, Haar wie Adlerfedern hat, Nägel wie Vogelkrallen und dessen Verstand komplett verloren ist. Das ist, was bleibt, wenn der Mensch aller Ebenbildlichkeit Gottes beraubt ist. Ein Tier. Und doch in den Köpfen des Nebukadnezars war er alles ohne Gott. Nur hat er nicht erkannt, dass sein Dasein ohne Gott, sein sich selbst ernennen zu Gott, ein Tier aus ihm macht. Weil wir gemacht sind, um Gott zu verherrlichen. Und nach 7 Zeiten hat Nebukadnezar Erkenntnis. In Vers 31 spricht er wieder aus der ersten Person. Hier geht sein Zeugnis weiter, weil sein Verstand zurückkommt. Und er sagt, nach Verlauf der Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel empor. Ein Blick der Anerkennung. Ein Blick der Realisierung. Dass ja, o Herr, ich ohne dich nichts bin. Und sein Verstand kehrt zu ihm zurück. Und er tut das, wozu er geschaffen wurde. Er lobt den Höchsten und preist und verherrlicht den, der ewig lebt. Und sein Verstand kehrt zurück und mit dem Verstand die Ehre seines Königstums, seine Herrlichkeit, sein Glanz kehrt zurück. Seine Räte und seine Großen suchen ihn auf. Und ich wurde wieder über mein Königreich gesetzt und erhielt noch größere Macht. Nun lobe und erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar, den König des Himmels. Denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Ich weiß nicht, wie deine Reise mit Gott ausgesehen hat als Mensch. Als gefallener Mensch meine ich. Aber jeder von uns muss an diesen Punkt gebracht werden. Dass wir erkennen, wer wir sind. Und dass wir erkennen, dass wir ohne Gott nichts sind. Der erste Schritt in Gottes Gnade mit dir und mir ist der, dass er uns Erkenntnis darüber gibt, über unsere Verlorenheit und Schuld. Er gibt uns Erkenntnis darüber, dass wir ohne Gott nichts sind und dass wir umkehren sollen. Es gibt eine Entscheidung zu treffen, die Entscheidung von Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt, der nicht tritt, der nicht sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Nebukadnezar hat noch eine Chance bekommen, das, was Daniel zu ihm sagte, wirklich umzusetzen. Nebukadnezar hat erkannt, dass Gott Gott ist und dass Nebukadnezar nichts ist ohne Gott. Ist Nebukadnezar auch umgekehrt, so wie Daniel es in Vers 24 zeigt? O König, lass dir meinen Rat gefallen, brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mit deinen Missetaten durch Barmherzigkeit. Ich glaube, Kapitel 4 lässt das offen, ob Nebukadnezar das getan hat. Er hat Gott anerkannt und gelobt. Und viele Menschen tun das, oder? Viele sagen, Gott ist groß. Ich erkenne, dass Gott mächtig ist. Und ich glaube, dass Gott König ist. Ich glaube sogar, dass er diese Welt richten wird. Aber folgt dieser Erkenntnis auch die Umkehr? Kapitel 4 ist eine Lektion, nicht nur für Nebukadnezar, sondern für alle. Schau Vers 14. Im Rat der Wächter wurde das beschlossen und von den Heiligen wurde es besprochen und verlangt, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es gibt, wem er will, und den Niedrigsten der Menschen darüber setzt. Wer der Höchste sein möchte, muss der Niedrigste werden in Gottes Reich. Wenn du Anteil haben möchtest an Gottes Reich, musst du der Niedrigste werden. Wer ist der Niedrigste? Keiner von uns will das sie, oder? Ganz ehrlich? Und wie oft gelingt uns das, wirklich der Niedrigste zum Sie? Alle anderen höher zum Achten als mich selber. Und Gott zum Lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all meiner Kraft, immer. Wer kann das? Niemand kann das. Wir müssten alle gefällt werden wie Nebukadnezar. Aber Gott ist gnädig und redet. Und macht uns aufmerksam. Dass wir Gnade brauchen. Und das ist der erste Punkt, an den Gott uns immer bringen möchte in seinem Gnadenwerk in unserem Leben. Wir müssten alle gefällt werden wie Nebukadnezar. Und hier ist das Gnadenwerk Gottes. Gott nahm einen anderen Baum und sprach, haut den Baum um, schlagt seine Äste ab, streift sein Laub ab und zerstreut seine Früchte. Die Tiere unter ihm sollen wegfliehen und die Vögel von seinen Zweigen. Und Gott machte aus diesem Baum ein Kreuz und ließ seinen Sohn daran sterben. Für uns. Jesus ist der Niedrigste der Menschen geworden, für dich und für mich. Er ist der wahre König Gottes. Und diesen Niedrigsten der Menschen, aus Vers 14, hat Gott über sein Reich gesetzt. Und jetzt ruft Daniel und die Schrift und das Zeugnis der Christenheit kehrt um. Darum, o König, lass dir meinen Rat gefallen und brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mit deinen Missetaten durch Barmherzigkeit, wenn dein Wohlergehen dauerhaft sein soll. Gerechtigkeit ist, was wir brauchen. Barmherzigkeit ist, was wir brauchen. Und Gott hat sie erkauft für dich und für mich am Kreuz. Weil keiner von uns so gerecht sein kann und so barmherzig sein kann. Nebukadnezar bekam Warnung und Zurechtweisung. Aber ist Nebukadnezar umgekehrt? Ich glaube, das Kapitel lässt das einfach offen. Er anerkennt Gott als den Höchsten, und das tun viele. Aber niemals in diesem Kapitel nennt er Gott meinen König. Und ich glaube, dass der Schreiber von Daniel 4 uns weggehen lassen möchte von diesem Text und überlegen, hat Nebukadnezar diesen letzten Schritt getan oder nicht? Und die Frage bleibt offen. Und indem er diese Frage offen lässt, ist es die Frage, die an dich und an mich ergeht. Hast du erkannt, dass Gott der Höchste ist, der Herr über allen dich gepflanzt hat zu seinem Zweck? Und hast du erkannt, dass du in Gefahr stehst, gefällt zu werden, wenn du nicht in die Gerechtigkeit Jesu Christi gekleidet bist, in die wir gekleidet werden aus Gnade? Gott ist geduldig. Er ist so geduldig mit dem Nebukadnezar. Gott ist geduldig mit uns. Und er warnt und weist zurecht und gibt uns Erkenntnis mit dem Ruf zur Umkehr. Und wer von euch das gemacht hat, kann sich glücklich schätzen. Du wirst stehen bleiben und in Ewigkeit wirst du bejubeln dürfen, was Gott für Frucht gebracht hat in deinem Leben. Das wird in Ewigkeit sichtbar sein. Und wenn du das nicht da hast, dann ist Psalm 51 für dich und auch für uns immer wieder zum Schluss. O Gott, Psalm 51, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Rebellion ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten. So lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Entsündige mich mit Jesup, so werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Errette mich von Blutschuld, o Gott, du Gott meines Heils. Amen.
Amen.
Amen.